Well, those who know me well are just waving the red flag of the bull. Of course, I hate the Bitcoin success. And I don't welcome a currency that's so useful and to kidnappers and extortionists and so forth, nor do I like just shuffling out a few extra billions and billions and billions of dollars to somebody who just invented a new financial product out of thin air. So I think I should say modestly that I think the whole damn development is disgusting and contrary to the interests of civilization. And I'll leave the criticism to others.
I'm all right on that one.
Daniel.
Der hat sich der Charlie Munger ja sehr einfach gemacht. Die Kritik anderen überlassen, aber erstmal so richtig schön drauf rumhacken. So blödsinnig drauf rumhacken. Ne? Naja, und damit herzlich willkommen zum toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Wir sind heute zu viert hier in der Folge 82 am 3., nee, Entschuldigung, stimmt gar nicht, wir haben den 5. schon, am 5. Mai. Und zwar ist mit dabei der Patrick. Hey Patrick, grüß dich.
Servus.
Und wir haben noch einen zweiten Patrick. Patrick, den nennen wir jetzt einfachheitshalber in der Folge immer Reipert. Hallo Reipert, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Und der Markus natürlich ist auch mit dabei.
Moin, moin.
So, hat einer von euch zufällig gerade die Blockzeit?
Jawohl, und zwar ist es die 682099. Und die Moskau-Zeit haben wir auch, und zwar ist das 1745 Satoshi pro Dollar oder 2096 Satoshi pro Euro heute.
Aber die 2000er bleiben wir echt gut hängen.
So gut, und ich würde sagen, wir spielen ja gleich mal den Wetterbericht ab, oder? Den haben wir ja wieder bekommen. Ja. Dann hauen wir den mal nochmal rein.
Let's go.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Blog-Report von heute. In den frühen Morgenstunden recht freundlich, seit 6 Uhr mit ein paar Wolken, erwartet uns heute eher sonniges Mempool-Wetter. Während es in manchen Teilen des Mempools immer mal wieder zu kurzen Regenschauern durch hohes Transaktionsvolumen kommt, sehen wir regelmäßig Transaktionen mit Gebühren von unter 5 Sets pro V-Byte in die Kette fließen. Der Backlog ist bis auf die 3 Sets pro V-Byte-Grenze abgearbeitet und damit so klein wie seit Februar nicht mehr. Die Mindestgebühr liegt mittlerweile bei 1 Set pro V-Byte. Seit gestern ist die Netzwerkgeschwindigkeit ein wenig gesunken, aber immer noch oberhalb der erwarteten 6 Blöcke pro Stunde. In den letzten 24 Stunden wurden 168 Blöcke gefunden, also ungefähr eine alle 8,5 Minuten. Der 7-Tages-Durchschnitt der Hashrate beträgt 167 Exahashes pro Sekunde und das nächste Retargeting findet in 1403 Blöcken statt. Auch die Taproot Activation nimmt einen erfreulichen Lauf. Mittlerweile stimmen knapp 65% der globalen Hashrate für das Update. Allerdings haben noch längst nicht alle Miner das neueste Update auf alle Mining Rigs gespielt, weshalb manche Miner noch nicht konstant ein Yay signalisieren. Mit 65% der Zustimmung und noch 1403 Blöcken im aktuellen Zyklus könnte die Abstimmung bereits in wenigen Wochen erfolgreich sein. Bis zum nächsten Block Report. Stay safe.
Ja, sehr cool. Das geht doch in die richtige Richtung. Und an der Stelle auch nochmal danke an Egge aus der Community für den großartigen Blog-Report. Den gibt es natürlich nicht nur mittwochs, das ist jetzt die aktuelle Ausgabe von heute, vom Mittwoch, den 5.5., sondern den gibt es auch täglich. Und wenn ihr den täglich lesen wollt, dann geht am besten in die Telegram-Gruppe vom Egge. Die heißt auch Block Report. Wenn ihr bei Telegram nach Block Report sucht, da bekommt ihr den Report täglich. Nicht zum Hören, aber zumindest zum Lesen.
Ja, sau gut. Ich wollte mir ja eh letztens so eine Bitbox kaufen und ich war wieder ein bisschen zu geizig, weil es noch zu teuer war. Aber jetzt habe ich gehört, das könnte jetzt klappen.
Die Gebühren, meinst du, waren zu teuer?
Ja, ich bin halt so ein Geizhals. Ich wollte mir eh gleich ein paar kaufen. Ja, aber jetzt, bevor wir dazu kommen, noch schnell die Shoutouts. Wir haben nämlich einen und der lautet: Quiz an die 21 Jungs. Wer wird hier zitiert? 28.12.2018. Man muss wissen, was man kann. Shitcoins handeln kann ich anscheinend nicht. Puh, da haben wir vorhin schon ein
bisschen 2018.
Es hört sich wie
zwischen Weihnachten und Neujahr.
Also ich habe das bestimmt mal gesagt.
Bin sicher.
Also,
ja.
Also aber nicht nur Shitcoins grundsätzlich handeln. Habe ich schon eigentlich.
Du hast gesagt, dass du gar nicht handeln kannst, glaube ich, ne? Das ist überhaupt nicht dein Ding, ist Trading.
Markus ist so schlecht im Trading, wenn er zum Supermarkt geht, ist danach alles 10% teurer, ja.
Ja, definitiv. Also das könnte von mir stammen, aber ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Ich habe so viel Blödsinn gesagt. Da kann man sich nicht an alles erinnern.
Ja, so. Ich glaube, also ich bin schon gespannt auf die Auflösung, aber ich würde auch sagen, Markus hat es gesagt. Sehr gut. Dann, ein Hinweis noch an der Stelle zu den Shoutouts. Nicht erschrecken, wenn ihr auf die Shoutout-Webseite geht. Da steht immer noch 50.000 Satz.
Oh, aber, ich habe ja gesagt, ich ändere
das. Du hast gesagt, du änderst das, Markus. Ja. Deswegen wollte ich das hier live in der Show mal darauf hinweisen, dass das noch nicht passiert ist.
Übrigens, Spaß beiseite. Das kann jeder,
aber wirklich,
jeder hat das Passwort. Wollte ich nur mal sagen, aber gut. Ich habe gesagt, ich mache es. Ist okay.
Kriegen wir auf jeden Fall bis nächste Woche hin. Wahrscheinlich werdet ihr es, wird es euch nicht mehr auffallen, dass da 50.000 immer noch steht. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. Ihr kennt es schon, die Bitbox 02 Bitcoin Only Edition. Für 10% Discount bekommt ihr die im Shop von Shift Crypto, shiftcrypto.ch. Checkout, den Code 21 eingeben, dann gibt es 10% Discount. Und ja, was gibt es Neues bei der Bitbox? Es gibt ein Thema, was mir letztens aufgefallen ist, wo ich darauf hingewiesen wurde, was mir erst gar nicht so aufgefallen ist und dann, was ich sehr spannend fand, und zwar das Thema Unified Accounts in der Bitbox-App. Das ist quasi, wenn ihr die App verwendet, nicht die Bitbox mit Spectre oder einem anderen Dienst, sondern wirklich mit der App von Shift verwendet. Dann habt ihr sogenanntes Unified Account Feature. Und das funktioniert so, dass wenn ihr Bitcoins empfangen wollt, wird immer automatisch eine Adresse generiert, die am idealsten ist im aktuellen Zustand. Das heißt, aktuell ist zum Beispiel jetzt am effizientesten eine Adresse zu generieren, die Segwit Native ist. Man könnte aber auch umstellen natürlich auf Wrapped Segwit, und du könntest natürlich auch umstellen auf Legacy-Adressen. Und das alles in einem Account, also man muss ja nicht unterschiedliche Accounts haben, sondern man kann halt auf unterschiedlichen Adresstypen innerhalb von einem Account oder innerhalb von einem Extended Private und Public Key sozusagen die Funds empfangen. Und das gilt aber auch fürs Senden. Beim Senden ist es natürlich so, dass hier auch Rücksicht genommen wird auf die entsprechenden Empfänger und das auch entsprechend. Ja, ich kann mich noch erinnern, bei Ledger war es, glaube ich, da musste ich zuerst immer auswählen, nehme ich jetzt eine Segwit-Adresse oder nehme ich jetzt eine Non-Segwit-Adresse und diese ganzen Themen. Und das ist, glaube ich, sogar immer noch ein Thema da, bin mir nicht ganz sicher. Aber bei Shift ist es einfach komplett weg. Bitbox, ihr müsst euch da gar keine Gedanken drum machen. Und das ist natürlich gerade für Einsteiger wieder ein sehr, sehr nutzerfreundliches Thema. Weil ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, ob ich jetzt eine Segwit oder eine Native Segwit oder eine Legacy-Adresse haben wollte. Da habe ich mir also gedacht, so was will die Hardware-Wallet jetzt von mir? Und das erspart ihr euren Freunden und Verwandten, wenn ihr ihnen die Bitbox empfehlt. Gut, würde ich sagen, starten wir mal rein in die News
von heute. Ich wollte
noch eins
sagen. Ja, und zwar, ich wollte mir jetzt ein paar von den Bitbox kaufen kürzlich, aber es war mir irgendwie zu teuer, wie schon gesagt. Und ich habe dann auch nochmal 21 ausprobiert als Zahl und es geht nicht. Aber...
Oh, danke schön.
Aber wenn man eine Formel eingibt, also irgendeine Formel und die hat als Lösung dann 21, dann funktioniert es, komischerweise. Ist echt krass. Ich weiß nicht, wie der Statikus das gemacht hat, aber Respekt. Patrick, hast du schon ausprobiert?
Nicht schlecht.
Die Formel? Nein.
Also wenn ich zum Beispiel 7 plus, 7 plus 14 eingebe, dann
jetzt wär's peinlich geworden,
funktioniert.
War relativ schnell eigentlich, ja, gar nicht schlecht.
Aber mit 21 ausgeschrieben geht's definitiv.
Gut, haben wir das endlich
geklärt. Aber geht auf Nummer sicher und probiert es nochmal aus. Ja? Würde ich jedem empfehlen. Probiert es aus, ob es wirklich stimmt. Don't trust verify, gerade bei Markus immer sehr wichtig.
Okay, was haben wir noch? Karl Marx hat heute Geburtstag, natürlich ganz, ganz wichtig. 203 Jahre alt wäre er geworden. Und
Krass.
Das müssen wir natürlich feiern in unserem Podcast. Karl Marx Geburtstag. Ja, gehen wir weiter.
Gibt's ja so. Ich glaube, wir kommen auf das Thema später nochmal zurück, was Karl Marx für sehr ansprechend gehalten hat. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt zum Thema Taproot-Aktivierung über, weil das ist ja auch schon Thema des Blog-Reports gewesen. Und ich würde sagen, hier übergeben wir gleich mal das Wort an die beiden Patricks, an den Patrick und den Reipert, weil ihr kennt euch, glaube ich, beide am besten damit aus als professionelle Node-Betreiber.
Ja, besser als Holger auf jeden Fall. Ja, genau. Also ihr habt es ja auch schon gehört im Report. Also die Aktivierung für Taproot hat jetzt gestartet, beziehungsweise das Signaling. Also es funktioniert so, dass die Miner jetzt eben in ihren Blöcken ein bestimmtes Versionsbit setzen können, was anzeigt, dass sie Taproot unterstützen. Und zwar gibt es jetzt dieses Speedy Trial Proposal, was jetzt angewendet wird. Das heißt, bedeutet, wir haben jetzt quasi 6 Zyklen, also 6 mal 2 Wochen Zeit, um das Ganze zu aktivieren. Und zwar brauchen wir 90% Zustimmung. Das heißt, wenn wir 2016 Blöcke haben, sind es 1815, die wir brauchen. Und sobald in einer dieser Perioden 1815 Ja-Stimmen erreicht worden sind, dann wird das Ganze aktiviert, allerdings nicht sofort, sondern erst im November. Das heißt also, an sich ist es nicht so wirklich wichtig, dass man jetzt als Nutzer irgendwas macht. Man kann natürlich trotzdem seinen Client updaten, um das Ganze zu validieren selber. Und um zu zeigen, Netzwerk, dass man das Ganze auch unterstützt. Ja, man sieht ja die, wenn man die Nodes, seine Peers sich anschaut, sieht man ja, was die für eine Version quasi laufen lassen. Und dann kann man ein bisschen abschätzen, wie viele Nodes tatsächlich für Taproot sind und wer die Regeln schon überprüft. Ja, weil dieser Client, den ihr jetzt drin habt, wenn ihr den jetzt laufen lasst, den 0.21.1, dann überprüft ihr auch schon alle Taproot Regeln. Das heißt, ihr müsst theoretisch nicht mehr updaten, bis Taproot aktiviert wird. Das ist der aktuelle Stand.
Und ich muss als Node-Betreiber muss ich ja jetzt wirklich eigentlich momentan gar nichts machen. Ich muss nicht jetzt updaten, aber ich muss halt, wenn jetzt die Zustimmung der Miner kommt, irgendwann zwischen jetzt und November dann im Idealfall updaten, weil ansonsten, wenn ich bis zur Aktivierung nicht geupdatet habe, dann fliege ich aus dem Netzwerk raus, oder?
Nee, wir haben ja Softfork, Daniel. Softfork rückwärtskompatibel. Das heißt, das ist ja das Schöne an Bitcoin.
Sollen wir das rausschneiden jetzt dann?
Hey, ich mache doch einen auf Peter McCormack, hallo.
Ja, natürlich. Natürlich. Aber ist ja wirklich ein sehr guter Punkt. Also im Prinzip musst du nichts machen. Ja. Wenn du Taproot nicht nutzen willst, ja, dann musst du eigentlich gar nichts machen. Dann kannst du es so lassen. Es ist aber natürlich hilfreich, dass du zumindest, dass es nicht zu einem Chain-Split kommt, wenn genug Leute das Ganze auch verifizieren, nachdem das Ganze aktiviert worden ist. Ja, weil sonst kann es eben sein, dass jemand irgendwas an eine Taproot-Adresse schickt und alle Nodes, die noch nicht geupdatet haben, markieren das dann als quasi valide, wenn die jemand ausgibt, ohne dass irgendwelche Signaturen oder irgendwas überprüft werden. Und alle, die die Regeln schon überprüfen, die lehnen das ab. Das heißt also, wenn nicht genug Leute geupdatet haben, dann könnte es zu einem Chain-Split kommen. Und das willst du nicht. Wir wollen ja alle auf derselben Chain bleiben.
Ja, also vor allem dann wahrscheinlich auch aus meiner Perspektive, ne? Also zumindest die Miner sollten dann alle in derselben Chain sein.
Genau, weil wenn kein Block gemeint wird, der diesen Chainsplit hat, dann ist es egal. Weil dann kannst du wirklich ja auch jetzt noch Nodes von vor 5 Jahren laufen lassen und du befindest dich immer noch auf der Chain, aber kannst halt nicht die neuesten Features nutzen.
Ja, und nice. Du hast ja einen Telegram-Bot gemacht, Patrick. Das fand ich richtig cool. Und wie schnell das gelaufen ist, muss ich sagen.
Das ja, genau. Also am Wochenende hatte ich mal die Idee, dass wir das mal machen könnten. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Telegram-Bots. Wer das nicht weiß, ich habe ja mal YouTube-Tutorials dazu gemacht, sind aber mittlerweile nicht mehr online, weil YouTube die Monetarisierung gesperrt hat und gesagt, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Ja. Im Prinzip geht es so, dass wir jetzt diesen Bot haben, der nennt sich der 21 Community-Bot. Habt ihr vielleicht schon gesehen, dass der jetzt in der Gruppe ist. Und da gibt es jetzt verschiedene Kommandos. Also aktuell haben wir ein paar, also einmal die Taproot-Aktivierung, da könnt ihr euch dann anzeigen lassen, wie viele Nodes stimmen zu, wie viele Blöcke stimmen zu, wie viele Nodes haben schon signalisiert, ja. Und dann kann man sich ein bisschen angucken, wie das Ganze voranschreitet. Das hole ich mir von der taproot.watch-Webseite. Allerdings habe ich es jetzt auch so gemacht, dass ich quasi einen Pruned-Node laufen lasse bei mir mit einer eigenen Instanz von taproot.watch, also damit ich nicht zu bombardiere mit Anfragen. Und ja, genau, funktioniert ganz gut aktuell. Dann gibt es noch die Blockzeit, könnt ihr euch anzeigen lassen, die aktuellen Transaktionsgebühren vom Mempool Space, was die für, ja, was die vorschlagen an Gebühren und die Moskau-Zeit, ja, sowohl in Euro als auch Dollar, könnt ihr euch anzeigen lassen. Cool. Genau, wichtig, wenn ihr Feedback habt, also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr irgendwas sagt, das könnte man anders machen, könnte man besser machen, dann schreibt einfach in die Gruppe oder schreibt mir, dann kann ich das Ganze einbauen. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne das Repo aufmachen und einfach ein Issue erstellen oder einen Pull-Request aufmachen und dann können wir das Ganze vorantreiben. Was auch ganz cool ist bei dem Bot ist, dass, was ich festgestellt habe in der Vergangenheit mit anderen Bots, ist, dass halt man sehr wenig Bandbreite für diese Bots braucht. Das heißt, wenn ihr mal quasi irgendwo seid, wo ihr wenig quasi schlechte Internetverbindung oder so habt und wollt mal nachschauen, was ist jetzt eigentlich aktuell der Preis oder was ist jetzt eigentlich Taproot oder was ist jetzt eigentlich mit Gebühren, dann könnt ihr einfach quasi das über den Bot machen und kriegt halt einfach nur Text hin und her. Das ist eigentlich ganz, ganz effektiv, wenn man das machen will.
Das heißt, kann ich auch eine private, also hier einen privaten Kommunikationskanal mit dem Bot machen?
Oder? Korrekt, ja. Du kannst einfach den Bot anklicken und ihn privat anschreiben. Ist vielleicht auch besser, wenn man es wissen will, dass man es nicht in die Gruppe spammt die ganze Zeit. Mhm. Weil das finde ich jetzt halt immer blöd. Da müsst ihr dann auch sagen, wenn jetzt irgendwie zu viel Kommunikation ist oder so und das die Gruppe zugespammt wird, das bringt ja auch nichts. Dann lieber eben den Bot privat anschreiben und dann kriegt man auch alle Infos, die man will. In der Gruppe halt posten, wenn man sagt, boah, da gibt es jetzt was Neues und dann kann man darüber diskutieren, wenn man es gesehen hat oder so. Genau. Ja, fände ich ganz gut.
Das ist eine gute Idee. Ja, vor allem, weil ich glaube, das ist schon für einige interessant, regelmäßig reinzuschauen und diese Zahlen zu bekommen.
Nochmal eine Frage zu Taproot. Manche Miner, die signalisieren ja nicht ganz, dass sie bereit sind, nur einige Instanzen von denen. Die haben ja wahrscheinlich mehrere Full Nodes laufen und die haben nicht alle geupdatet, oder? Woran liegt das dann?
Ja, so habe ich es verstanden. Also ich habe es verstanden so, dass die Miner machen ja quasi, also die Mining Pools, beziehungsweise die machen ja nur diese Templates, weil Solo-Mining macht eigentlich, glaube ich, so gut wie keiner mehr, vielleicht der Iran oder so, aber normal lohnt sich das nicht. Das heißt, die haben diese Templates, die sie bereitstellen, da gibt es wohl, die laufen ja ganz viele Nodes laufen und die müssen irgendwie alle updaten, dass alle auch wirklich signalisieren, so habe ich das verstanden. Und zum Beispiel, es gibt BTC.com, die haben einen Block signalisiert aktuell von 55, die sie gemeint haben in diesem Zyklus. Das heißt, ich habe es jetzt einfach mal mitgezählt bei mir in der Statistik, weil das zeigt ja, dass sie eigentlich dafür sind, aber halt noch nicht geupdatet haben. Aber es wird diesen Zyklus eben nichts mehr, müssen wir wahrscheinlich bis zum nächsten Zyklus Minimum auf jeden Fall warten.
Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie es eigentlich sein wird, wenn in Zukunft dieses BetterHash installiert ist und du sozusagen selber mit als Miner das machen kannst und nicht der Pool das übernimmt? Oder packt BetterHash nur die Transaktionen rein? Hat sich da jemand schon Gedanken gemacht? Das kann ja sein, dass in dem Pool sind ja ganz, ganz viele Miner und da müsste dann jeder signalisieren, er ist ready. Oder?
So habe ich es verstanden. Ich weiß es aber nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe mich mit diesen Mining-Themen nicht so tief befasst.
Okay, alles klar. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Daniel hat schon
ja, und gezeigt. Zwar, ja, nee, ich nicht. Du hast gesagt, wir müssen halt schnell durch. OpenSats.org hat den Softlaunch ihrer Webseite hingelegt. Und zwar können sich jetzt dort, achso, erstmal, was ist OpenSats.org? OpenSats.org ist quasi eine Plattform, auf der man Donations machen, Spenden machen kann für Free- und Open-Source-Projekte rund um Bitcoin. 100% der Provisionen werden vermittelt, das heißt, die Firma selbst oder das Unternehmen dahinter, das ist eine Inc. in den USA, behält selbst nichts für sich und ist komplett gemeinnützig angelegt. Und Fiat-Zahlungen werden auch akzeptiert, aber die Auszahlung ist tatsächlich nur in Bitcoin, das heißt, es wird umgewandelt von der Organisation und Board-Member sind zum Beispiel Leute wie Matt Odell, Elaine Wu oder Udi Wertheimer, die man ja kennt. Ja, also ziemlich cooles Projekt. Und die haben jetzt auf jeden Fall mit ihrer Beta-Webseite gestartet, wo Projekte anfangen können, sich zu bewerben. Oder auch Entwickler, Projekte, was auch immer. Also alles, was man irgendwie im Open-Source-Bereich, Free-Open-Source-Bereich rund um Bitcoin vorantreiben möchte und gerne Donations erhalten möchte, kann sich dort bewerben. Die Plattform, wo die Donations selbst dann stattfinden können, soll wohl in den nächsten paar Wochen gelauncht werden. Also bin schon sehr gespannt. Es wird ziemlich cool. Vor allem auch ein ziemlich geiler Lightning-Use-Case.
Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar 21 gibt es jetzt in der Türkei.
Juhu!
Wir breiten uns jetzt aus. Der Kemal hat es gestartet und wir finden es ja super. Ich glaube, er hat sich Gedanken gemacht über den letzten Hack, der jetzt gerade stattgefunden hat, wo der eine Typ von der Exchange mit den ganzen Coins abgehauen ist. Und er hat gesagt, in der Türkei gibt es einfach viel zu wenig wirkliche Infos halt von Bitcoinern und ganz viel Trading und Shitcoin-News und jeder Taxifahrer und Busfahrer irgendwie kauft Chainlink und Dogecoin oder was auch immer die da treiben. Und er hat gesagt, er hat jetzt diesen Podcast gestartet. Und ich würde mal sagen, wir hören da einfach mal rein, oder?
Ja, ist eine gute Idee.
Also ich spiele es mal ab. Seni gidin kıran yılanı derinden çıkaran kaderim püskül. Okay, der Kemal wird sich jetzt wundern, das war doch nicht sein Podcast. Okay, jetzt gehen wir zu seinem. Der hat auch ein cooles Intro, also ich habe nichts verstanden, aber irgendwann kommt Bitcoin vor.
Hazır mıyız? Arkasında devlet yok ey, arkasında millet var ey. Arkasında kimse yokken bile o her zaman konuşuluyor ey ey. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin.
Herkese selamlar, merhaba. Bugün 21 Bitcoin'de bir aradayız. Bugün burada benimle beraber olan, projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz, benzer motivasyonları paylaştığım arkadaşlarımı izledim.
Also ich denke mal, alles verstanden, oder?
Dirim war, glaube ich, 21 oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Irgendwas mit Dirim, also ich kann ja echt gar kein Türkisch.
Ja,
also
0, du weißt 0, nicht mal 21 auf Türkisch.
Aber es hindert dich nicht daran, das zu versuchen, Daniel.
Ja, genau, richtig. So schaut's aus.
Also Yirmi Bir heißt
es. Yirmi Bir, okay.
Heißt 21 auf Türkisch. Und cool. Was für eine geile Aktion eigentlich. Und wir feiern das total ab.
Also wenn ihr 21 in, keine Ahnung, auf Polnisch oder auf Italienisch oder auf Französisch machen wollt, macht das gerne. Ihr könnt alles verwenden, was wir an Materialien da haben.
Ja, was glaubt ihr, wie lange dauert es, bis wir 21 Podcasts haben?
Das ist ein geiles Ziel. Das ist ein geiles Ziel.
Das muss das Ziel sein. Also
jetzt ist die Frage, ist Tales from the Crypt der Original 21 Podcast und wir schon Nummer 2? Oder sind wir die Nummer 1?
Stimmt, wir haben ja auch nur kopiert, gell?
Wir haben ja auch, genau, wir kopieren ja auch nur. Was mich gleich zum nächsten Thema bringt, wo wir von Kopieren sprechen, und zwar von einem Podcast, von dem wir auch kopiert haben, ist ja bitcoinaudible.com. Dort liest der gute Guy Swan ja verschiedene Artikel vor. Und das haben wir auch kopiert, oder wollten wir zumindest mal kopieren. Das ist aber, glaube ich, auch schon länger nichts mehr passiert im Vorlesen. Mal schauen, ob wir das auch mal wieder machen. Und auf jeden Fall auf bitcoinaudible.com gibt es jetzt die Möglichkeit, die Artikel, die dort vorgelesen wurden, hochzuvoten. Und das ist ziemlich cool, weil das Hochvoting funktioniert nämlich über Zahlungen, über Satoshi-Zahlungen, das heißt über eine Lightning-Zahlung. Ihr könnt dann quasi sagen, ich vote, und anstatt irgendwie einzuloggen, um euch zu identifizieren oder sonst irgendwas, sagt ihr einfach den Satoshi-Betrag, wird eine Lightning-Invoice generiert, und sobald ihr die bezahlt habt, ist sozusagen der Artikel hochgevotet. Also ziemlich coole Idee. Das Ganze ist noch so sehr experimentell. Aber ich habe es direkt mal ausprobiert und fand es ziemlich geil und könnte mir gut vorstellen, dass gerade sowas, ich zahle mit Lightning für einen hochqualitativen Artikel, um den zu wertschätzen, und schaffe damit auch gleichzeitig eine Situation, dass hochwertige Artikel sozusagen auf diesen Portalen, wo sie kuratiert werden, relativ weit oben landen. Also ich hoffe, da sehen wir noch viel, viel mehr in diese Richtung in naher Zukunft. Genau, dann gab es noch Neidig. Ich glaube, diese News, ich habe gefühlt, über jeden Kanal habe ich diesen Artikel von Neidig zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging. Aber angeblich wird Bitcoin laut Neidig noch dieses Jahr bei Hunderten von Banken in den USA verfügbar sein zum Kaufen. Und das beruht wohl darauf, dass Nydig relativ viele Banken als Kunden gewonnen hat oder zumindest mit denen als im Gespräch ist, weil Nydig als Nydig ist ja der Ableger von Stoneridge, der Bitcoin-Ableger von Stoneridge, und deren Hauptprodukt ist Bitcoin Custody, und die verwahren, ich glaube, 6,1 Trillionen, nee, Millionen, Milliarden, Billionen, ne? Billionen, genau. 6,1 Billionen haben die unter Management und bieten das halt auch als so eine API-Plattform an, dass Banken auf deren Custody-Lösungen dann Bitcoin-Konten oder Bitcoin-Kauf und Verwahrung anbieten können. Von daher bin mal gespannt, was da noch kommt, aber zumindest in den USA, alle meine US-Kanäle haben mir diese News selbst über die Firmenkanäle zukommen lassen. Also scheint für die USA groß zu sein. In Deutschland gab es aber auch ziemlich große News, zumindest wenn ich da auch wieder der Wichtigkeit folge aus der Perspektive, wie oft ich diesen Artikel zugeschickt bekommen habe. Nämlich gibt es ab dem 1.7. die Möglichkeit, für 4.000 Spezialfonds in Deutschland in Bitcoin zu investieren. Und diese 4.000 Spezialfonds halten zusammen etwa 1,8 Billionen Euro. Und naja, ich meine, wenn die mal 5% von den 1,8 Billionen, nee, was stimmt ja gar nicht, 1 Billionen, Billionen, Trillionen, doch Billionen, eben Nydig ist nämlich nicht, ist Milliarden gewesen, nicht Billionen. Das war der Fehler. Das wäre nämlich echt ein bisschen sehr
viel. Aber mit diesen ganzen vier Zahlen, das ist auch einfach schwierig, muss man wirklich sagen. Auch,
warum haben wir eigentlich unterschiedliche Bezeichnungen auf Englisch und auf Deutsch? Das macht einfach keinen Sinn. Naja, so viel dazu. Also was sagt ihr, 5%? Meint ihr, 5% von diesem Kapital könnte in Bitcoin oder in Krypto reinfließen, von diesen Spezialfonds in Deutschland?
Also möglich ist alles. Ich glaube, die Frage ist nicht wann, also ist nicht ob, sondern wann, ne?
Das ja, okay, kennen wir. Guter Punkt.
Also wenn du da schreibst 5%,
ist Ende des Jahres.
Möglich, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich. Also in Deutschland eher weniger. In USA, ja, ich glaube, die sind etwas weiter.
Ich bin auch gespannt, wie es
da ausschaut. Aber vielleicht fließt es in Dogecoin, man weiß nicht.
Pump it. Das kommen wir sicher noch dazu. Genau, dann gab es von Grayscale eine News. Die haben als erste Firma eine NFL-Mannschaft, also als erste Kryptofirma eine NFL-Mannschaft gesponsert, und zwar die New York Giants. Mit denen sind jetzt ein Sponsorship eingegangen. Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass es über dieses Sponsorship wohl auch hinausgeht und dass sie auch Education, Workshops und so weiter für die Mitarbeiter und die Spieler anbieten, was eine coole Sache ist. Genau, und währenddessen in Deutschland oder ganz konkret in Bayern, um genau zu sein, gestern, der eine oder andere hat sicherlich schon mitbekommen, die CSU-Landtagsfraktion ist für mehr Regulierung bei Krypto und hat einen Eilantrag gestellt, um das durchzuboxen. Das Interessante dabei ist, sie gehen tatsächlich gar nicht darauf ein, was sie unter Regulierung verstehen. Wenn man sich das aber durchliest, dann wird relativ schnell klar, dass sie in den Stablecoins eine Gefahr sehen, als Angriff auf die auf das Geldmonopol des Staates sozusagen. Und das muss auf jeden Fall unter allen Bedingungen unterbunden werden. Aber ich lese zumindest mal den ersten Satz vor, weil das fand ich ganz interessant. Die ersten zwei Sätze. Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die privaten digitalen Währungen angemessen reguliert werden. Ziel muss insbesondere sein, Risiken für die Stabilität des Finanzsystems vorzubeugen, eine Gefährdung des staatlichen Währungshoheit auszuschließen und einen Missbrauch für kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung wirksam zu unterbinden. Was ich ganz interessant fand, gerade auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehen sie später überhaupt nicht mehr darauf ein, sondern reiten auch nur auf Stablecoins rum und sagen, Bitcoin und andere Kryptowährungen sind ja eigentlich gar keine Gefahr, weil die sind ja viel zu instabil und volatil, das interessiert keinen. Aber die sehr stabilen Euro- und Dollar-gepackten Stablecoins sind der CSU-Landtagsfraktion ein Riesendorn im Auge.
Patrick, bevor du loslegst, ich hätte noch, das fällt mir auch auf bei dem Interview mit Stefan Berger und Frank Schäffler, dass der auch Angst hat vor Facebook und diesem Stablecoin und dass er da Werbung zugeschickt bekommt, wenn er den benutzt und so. Und die haben so eine Angst vor diesem Ding. Und ich frage mich halt, worauf beruht das oder wovor haben die da Angst? Ich meine, die bringen halt ja, was
Markus,
raus.
Markus, wenn deine Währung so schlecht ist.
Warum haben wir keine Angst?
Wenn deine Währung so schlecht ist, dann musst du auch Angst vor Dogecoin haben. Ja, so ist es einfach.
Nee, aber das würde ich auch noch verstehen. Das würde ich auch noch verstehen. Aber hier ist mein Punkt. Und ich weiß auch, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Amerikaner überhaupt Angst davor haben. Ich glaube nämlich so Dinge wie Tether, das fördern die sogar insgeheim. Weil das ist nichts anderes wie ein Auslandsdollar. Du druckst halt viel Geld und wie bringst du es am besten unter die Leute? Da lässt du es private Firmen machen und die haben eine Reichweite. Und die Amerikaner, glaube ich, die werden auch Facebook durchwinken, wenn Facebook sagt, okay, wir packen den Dollar unter unsere Dime oder wie es auch immer heißt. Und damit kannst du praktisch mehr Liquidität schaffen für den Dollar, weil du druckst ja sehr viel davon und du musst ja irgendwie unter die Leute bringen. Und es ist ja heute schon so bei Tether, dass die eigentlich weniger für Kryptowährung verwendet werden, das glaube ich nämlich, sondern eher für so Handel zwischen China und Russland und den ganzen Ländern, die Exposure zu Dollar haben wollen, weil so einfach ist es ja nicht. Also frag mal Argentinier, die Dollar haben wollen. Du müsstest ein Konto im Ausland haben. Ein Konto im eigenen Land mit Dollar ist Schwachsinn, weil irgendwann, so wie es letztes Mal war, die Regierung sagt dann so, Bank ist zu, Dollar weg. Und
gut zusammengefasst.
Ja, und mit solchen Mitteln, glaube ich, ist die Nachfrage ziemlich hoch nach Dollar in der Welt. Und die Europäer haben, glaube ich, auch Angst, dass die Amis über den Weg einen Dollar nach Europa bringen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich hätte davor, als Regierung hätte ich davor Angst und nicht vor irgendeinem so Stablecoin. Was soll denn der machen? Der macht deine Währung ja sogar besser. Also Facebook macht es ja sogar besser eigentlich und nutzbarer, oder?
Ja, ich glaube halt, es gibt mehrere Aspekte. Also ich meine, das, was du gesagt hast, mit dem alle anderen, die nicht jetzt, also was ja klar ist, ist, dass die meisten wahrscheinlich keine Euro-Stablecoins verwenden werden, sondern halt irgendwie Dollar oder so weiter. Das heißt, da fließt schon mal Kapital aus dem Euro raus in den Dollar oder aus anderen Währungen in den Dollar, was aus bayerischer Sicht natürlich überhaupt nicht geht, ja. Und dazu kommt, dass man weniger Kontrolle hat, ja. Man kann es einfach nicht so sehr einschränken. Das heißt, wenn man, ich meine, das ist ja klar, die wollen Bargeld einschränken, dann wollen sie das natürlich auch einschränken, weil, okay, du bist jetzt nicht anonym mit so einem Stablecoin, aber du bist halt viel anonymer, als wenn du es über dein Bankkonto machst und hast da viel mehr Kontrolle über dein Geld, ja. Und es ist nicht so einfach für, glaube ich, diese Leute das einzusehen, dass das aktuelle System einfach so schlecht und so langsam ist, dass selbst so eine Lösung dich komplett schon teilweise ausmanövriert. Ja, ich glaube, in den USA ist es ja sogar so, dass die jetzt schon Stablecoins zum Settlement verwenden können. Da war es ja auch, glaube ich, Visa oder so hat es schon eingebaut. Also da geht es voran. Also ich sehe das Ganze sehr positiv und ich glaube halt nicht, dass sie irgendwas dagegen machen können werden. Okay. Sie können halt natürlich versuchen, das irgendwie zu verbieten, aber wenn du irgendwelche...
Sie können auch erstmal versuchen, einen Antrag an die Bundesregierung zu stellen, das zu verbieten. Ja. Ich meine, also, wir sind ja noch davor, aber ich meine, ich das ist halt wieder so typisch CSU, ne? Das ist halt einfach, ich habe da was gehört. Moment,
aber so redet der Kreuzer doch auch, oder?
Jetzt gehen wir mal raus und sagen allen, wie schlecht das ist und dann finden wir Wählerstimmen oder was. Also ich meine, das ist ja völliger Blödsinn.
Das okay, passiert dann erst, wenn die herausfinden, dass die Nicht-Stablecoins, die echten dezentralen Coins, Financial Safe Serenity sind.
Yep.
Das finden die, glaube ich, nie raus. Ich glaube, bis dahin ist es zu spät. Oder sie haben selber gesteckt. Ja. Die machen dann alles andere schlecht und dann legen sie sich zurück.
Das ist ja gut für uns. Ich glaube, das ist wirklich gut. Man merkt an den Politikern, dass sie die wahre Gefahr gar nicht sehen. Da sind die komplett blind. Die reiten auf so Stablecoins rum, denke ich mir, was wollt ihr eigentlich? Das wird euch nicht killen. Ja, die verwenden trotzdem euren Dreck im Hintergrund, eure Shitcoins. Das ist ja, okay, naja. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, das ist mir wichtig, wir wollten mal so ein Projekt starten und ein paar Tutorials auf YouTube hochladen. Und das kostet ja immer viel Zeit und Mühe. Und das ist irgendwie auch gescheitert. Wir wollten das so ein bisschen in der Gruppe ausmachen, wer was macht und so. Das hat dann nicht geklappt. Und hier ist der nächste Versuch. wir fragen euch eigentlich, ob ihr nicht irgendwelche Tutorials machen könntet und wir posten sie dann auf unseren 21-Kanal. Es muss nichts Großartiges sein, es können ja auch 5 Minuten sein, wie, weiß ich nicht, wie rebalance ich einen Channel auf meine Note oder wie sieht überhaupt so eine Note aus und was kann man damit machen, wie setze ich sie auf, wie öffne ich einen Channel, solche Dinge oder was auch immer, oder wie mixe ich Coins auf mit dem und dem Programm. Das wäre echt cool. Und
wir wie baut man einen Ring of Fire?
Wie baut man einen Ring of Fire zum Beispiel? Wir haben einen Freiwilligen gleich mal hier. Super, danke. Wann schickst du das Video eigentlich?
Ja, also ihr habt es ja letzte Woche drin gehabt und gestern Nacht auf heute war ich in dem ersten 10er Ring of Fire 1M Satz Channel und ich finde das so faszinierend, wie schnell das geht. Also wie, es kommt so eine Idee auf, der Telegram-Gruppe von dem Projekt wächst und man hat tatsächlich innerhalb von einem Tag die 10 Channel auf und 10 Leute mehr haben komplett perfekt gebalancete Channel und großartig.
Und jetzt machst du ein YouTube-Video drüber, wie das genau funktioniert.
Okay.
So, da haben wir schon die. Aber an sich ist das eigentlich wirklich nicht schwierig. Also ich glaube, ja. Da muss man sich also so, ich glaube, OBS oder so runterlaufen. Ja. Da kann man sich einfach den Bildschirm aufnehmen, dann holt man sich halt ein Mikrofon. Muss ja jetzt, gut, wenn es jetzt keine komplette Kartoffel ist, reicht es ja. Und dann nimmst du es auf und dann packst du es auf den Channel und dann siehst du schon, ob es ankommt oder nicht, ja. Also.
Ich glaube, das Wichtige ist, ihr müsst da keine Angst haben, irgendwie mit Qualitätsansprüchen irgendwie zu versagen oder sowas. Das ist völlig egal. Also Hauptsache, es ist irgendwie educational und man kann halt was verstehen, man kann es gut verstehen, dann passt das.
Und ganz wichtig, gebt uns eure Adresse, sei es On-Chain oder am liebsten Lightning. Ich glaube, Dennis hat ja letztens bei dem einen Interview mit dem Tom auch einen QR-Code angezeigt im Video. Das könnt ihr ja auch reinpacken und sowas, sodass die Leute euch vielleicht was spenden können, damit dann Anreiz da ist, dass ihr vielleicht ein paar Satoshis dafür bekommt. Das wäre wirklich super, wenn es klappt. Ein Video haben wir ja jetzt ja schon. Wir haben schon freiwillig schon einen gefunden.
Ihr seht so, schon, der Markus brennt dafür. Supportet ihn. Los.
Ja, also ich finde es eine geile Idee. Ich muss euch ehrlich sagen, ich schaue sowas wahnsinnig gern. Da gibt es ja den Ministry of Notes. Der ist ja mit dem Levera, hatte doch was zusammen gemacht und der hat einen super Kanal, da kann man so viel lernen dabei und ich finde das halt klasse, wenn es sowas auch auf Deutsch gibt. Ja, leg mal los, Jungs.
Ministerium der Knoten, oder? Hört sich irgendwie nicht so cool an auf Deutsch, aber ja, die Idee ist auf jeden Fall nice.
Okay.
Auf Deutsch hört sich alles spießig an.
Und was ihr auch noch sagen wollt, wir werden das natürlich vorbereiten hier im Podcast, wenn irgendjemand ein Video macht und in unserer Gruppe und so weiter, damit da auch wirklich Leute darauf schauen. Das wäre klasse. Ja, und dann hätte ich noch einen Punkt. Warte mal, Daniel. Ja. Auf ein Tutorial muss ich nur hinweisen, BTC21 hat wieder was rausgebracht, und zwar Lightning Paywall für WordPress. Richtig cool, wie ihr halt euren BTC Pay Server im Hintergrund dazu schalten könnten, einfach so eine kleine Paywall für Artikel. Das machen die ja auch. Dieser Artikel hier hat nur 10 Satz gekostet, also richtig billig. Aber wenn ihr so einen Blog habt und ihr habt einen Artikel geschrieben, der halt viel Zeit in Anspruch genommen hat und ihr findet halt, ihr solltet dafür bezahlt werden, dann ist das wirklich einfach einzubinden. Und wieder super gemacht von den Jungs, also sowieso BTC21, super Seite.
Ja. Ja, und es gibt keinen Grund, sich zu schämen für die Arbeit, die man gemacht hat, bezahlt zu werden. Genau. Vor allem nicht in Satoshis. Also vor allem, wenn man sich in Satoshis bezahlen lässt, dann sollte man sich nicht schämen.
Noch vor allem, wenn quasi das alles auf Freiwilligkeit basiert.
Genau.
Ja.
Ja. Genau, und auch der eBay-CEO scheint da irgendwie dieser Freiwilligkeit entgegenzulaufen von Krypto. Oder ist zumindest deutlich offener. Ich meine, gut, dass eBay irgendwann Kryptowährungen einführen muss, ist uns allen klar, vor allem Bitcoin. Aber zumindest ist dem CEO jetzt auch mal klar geworden. Er hat nämlich vorgestern im Interview mit CNBC was, glaube ich, gesagt, dass er sich sehr gut vorstellen kann, dass eBay in naher Zukunft auch Kryptozahlungen implementiert, aber sogar noch darüber hinaus auch Non-Fungible-Tokens zur Versteigerung anbieten will. Wo man sich direkt wieder denkt, so scheiße, ey, alle Hände über den Kopf zusammenschlagen. Warum nicht einfach nur Bitcoin anbieten?
Aber ich dachte, NFTs sind schon wieder tot, oder? Also, oder habt ihr da was mitbekommen die letzten Wochen? Ich glaube, der Hype ist schon wieder rum. Ich glaube, Dogecoin ist der neue Hype jetzt.
Ich glaube auch. Genau, und dann geht es noch von Galaxy Digital News. Ihr kennt ja auch, das ist die Company von Mike Novogratz. Der ist ja auch früher so ein Ultra-Ethereum-Bull gewesen und jetzt auch so mehr Richtung Bitcoin. Aber ist natürlich trotzdem noch eine ziemlich geladene Shitcoin-Company und die haben sich gleich eine zweite Shitcoin-Company ins Haus geholt und zwar einen der größten Custodians der Welt, BitGo. Haben sie für 1,2 Milliarden US-Dollar gekauft. Natürlich ist Galaxy Digital nicht reich genug, um 1,2 Milliarden Dollar zahlen zu können. Von daher wurde die Transaktion auch zum Großteil in Shares gesettelt, was ja zu einer guten Verbesserung wahrscheinlich dann der bisherigen Anteilseigentümer von Galaxy Digital geführt hat. Aber gut, dafür sind sie jetzt um einen der größten Custodians der Welt reicher. Und das bringt mich wieder zum Thema, wir haben echt ein Custody-Problem. Wir brauchen noch viel, viel mehr, viel, viel kleinere, Tausende für Milliarden von kleinen Custodians, damit wir hier nicht in ein Problem kommen, dass das Netzwerk irgendwann nicht mehr resilient genug ist.
Ja, ich find's halt krass, dass so eine Firma für 1,2 Milliarden weggeht. Also, und das auch jetzt auch klar, warum Merge da jetzt gewechselt hat und weg ist von BitGo. Ich würde auch nicht für die arbeiten wollen.
Ja.
Und Mike Novogratz ist jetzt nicht so, bin jetzt nicht so ein Fanboy von dem Typ.
Ich glaube, das ist keiner von uns.
Krass, echt. Wenn wir schon bei hohen Preisen sind, ich habe hier was aufgeschrieben, ich habe mir die letzten Tage mal angeschaut, wieso eigentlich dieses Holz so teuer geworden ist. Das scheint ja das neue Gold zu sein. Holzpreise steigen ja.
Nee, Rigips ist doch das neue Gold. Seit letztem Sommer um 170% gestiegen. Hallo?
Ja, aber das neue Gold bedeutet doch, dass es im Preis runtergeht. Oder habe ich da was verpasst?
Patrick hat es auch wieder erkannt. Ja, ich hab gesehen, die Holzpreise in den USA sind jetzt um 340% gestiegen. Ja,
340 ist sogar krass. Ja, in Deutschland ist Rigips mit 170 schon krass, aber 340 in den USA, alter Schwede.
Und ja, bei denen ist es halt so, dass die Häuser, glaube ich, hauptsächlich aus Holz gemacht werden. Bei uns ist
ja stimmt, eher noch und bei uns Rigips. Zumindest beim Innenausbau.
Und jetzt habe ich hier gesehen, ein Einfamilienhaus in den USA ist durch diese Steigerung um $35.000 teurer geworden im Schnitt. Krass. Und wir erinnern uns ja alle noch an die letzte Immobilienblase. Normalerweise ist so auf dem Markt, 1 von 10 Häusern ist ein Neubau. Und die anderen 9 sind halt Altbauten, die verkauft werden. Und jetzt zurzeit ist 1 von 4. Ja, also die bauen jetzt wie verrückt. Ihr könnt euch vielleicht denken, warum das so ist. Ne? Also es gab so ein paar Stimulus-Packages, wurde halt viel Geld gedruckt. Jetzt geht es wieder los, jetzt bauen sie und kaufen Häuser und werden Kredite aufgenommen.
Ich glaube, das hat nichts mit Stimulus-Package zu tun. Das ist, glaube ich, eher, dass jeder auch in den USA sich Sorgen macht, so was mache ich halt mit meinem Geld, wie kann ich es aufbewahren? Und dann halt bei vielen immer noch dieser Gedanke ist, naja, Eigentum. Und dann gehen natürlich die ganzen Bauunternehmen hin und anstatt halt Altbauten zu renovieren, bauen sie halt einfach komplett neu, weil es gerade günstiger ist, wahrscheinlich von der Regulierung her noch oder sowas. Dann hast du halt so eine Situation, die dann da zustande kommt. Und in China ist ja auch krass. Wusstet ihr, dass in China zwei Drittel der Wohnungen leer stehen in den meisten Städten? Weil die Menschen teilweise 3 oder 4 Wohnungen haben. Die schaffen sich echt 3 oder 4 Wohnungen an
als Wertspeicher.
Ja, da gibt es auch diese Geisterstädte und so. Ne?
Genau. Und die werden nicht mehr vermietet. Die wissen, die kaufen die sich die, obwohl sie wissen, dass sie sie nicht vermieten können. Völlig krass.
Ja, das bei denen läuft es ja schon ziemlich lang. Also das ist ja schon ich kann mich vor 5, 6 Jahren gar mehr erinnern, dass ich das gesehen habe, dass es da so ist. Und ja, das ist halt schon krass. Neubauten sind halt in den USA um 41% gestiegen. Ja, also so 2020. Und es ist ja nicht nur Holz, das jetzt steigt. Es ist Kupfer, sind die Grundstückspreise sind um 11% gestiegen. Und natürlich die Preise sind natürlich um einiges höher jetzt wieder wie 2008. Dass die Immobilienblase zusammengebrochen ist. Aber es ist auch klar, die USA waren damals mit 10 Billionen verschuldet und heute sind es 30. Ja. Also die haben mal in den 10 Jahren 20.000.
Das ist ja nur der explizite Teil. Da fehlt ja noch dieses ganze Medicare, Medicaid und so weiter. Ja. Genauso wie in Deutschland ja auch, da hast du die ganzen Rentenversicherungen und so weiter. Das sind ja auch Sachen, die gar nicht damit eingerechnet werden. In Wirklichkeit ist die Zahl nochmal 5-mal so hoch oder so oder noch höher. Also da ist einiges.
Ja, genau, das sind halt diese Schulden, die man nicht zieht, ne? Oder die ganzen Bürgschaften, die man übernimmt für irgendwelche Länder. Ich habe mal geschaut, in EU haben wir 15 Billionen Schulden bei 14 Billionen Wirtschaftskraft. Und die Japaner sind auch, glaube ich, irgendwo bei 15 Billionen. Das heißt also, wir haben hier 60 Billionen Schulden nur in diesen drei Regionen oder Nationen. Und ja, Bitcoin ist jetzt bei 1 Billion. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall noch Platz nach oben. wenn da Leute sagen,
Bitcoin 10x ist nochmal drin, ne? 10x.
Das ist gar kein Problem. 10x ist irgendwie gar kein Problem. Ja, wo geht das hin, Leute?
Wie viel drucken die noch? Ach so, viel. Ja. Viel, ja. Also
sehr viel.
Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass sie kein Holz drucken können, ja. Wahrscheinlich geht deshalb der Preis so nach oben, weil quasi so viel Papier gedruckt wird für neues Geld, dass einfach kein Holz mehr da ist zum Eigenbau. Ja. Das wäre jetzt meine Theorie.
Was ich halt so teilweise so krass finde, ist in Japan zum Beispiel, der Haushalt ist mit über 40% wird mit Schulden finanziert. Das heißt,
ist krass.
Warum machen sie nicht gleich 100? Lassen sie die Steuern weg?
Ja doch, aber solche Ideen gab es. Ja, zum Beispiel in der Sowjetunion nach der Revolution haben sie gesagt, wir brauchen keine Steuern mehr, weil wir ja das sozialistische Paradies sind und haben halt alles durch Gelddruck finanziert. Das ging, glaube ich, ein Jahr gut und dann war die Hyperinflation. Also.
Wobei bei den Japanern ja viele Schulden im Land bleiben, also weniger Auslandsschulden als andere.
Ja, also im Prinzip ist es kein Problem, wenn du einfach Geld drucken kannst und dann hast du keine Schulden mehr. Das Problem, was passiert halt mit der Währung. Ne? Also.
Ja, und was ist mit den Leuten, die das halten? Halt, ne?
Genau.
Wenn du in Japan hast du halt, die Leute sind halt so, die stehen halt noch zum Land oder die sind halt noch viel, viel treuer so ein bisschen. Die lassen sich halt eher ausnehmen, glaube ich. Also die, ja, weiß ich nicht. Die Mentalität ist, glaube ich, da ein bisschen noch anders. Aber irgendjemand zahlt halt dafür. Im Zweifelsfall in dem Sinne sind es halt die Einwohner, die Leute, die halt Geld halten oder die Schulden halt zahlen halt dafür. Was haben wir noch? Daniel, du hast hier was aufgeschrieben. Irgendein Bürgermeister?
Ja, und zwar der Bürgermeister von Jackson in Tennessee. Tennessee war es, glaube ich. Jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Will Bitcoin-Mining selbst betreiben mit regionalem Strom. Und ziemlich coole Angelegenheit an sich schon mal. Aber der Tweet hat dann noch ein weiteres Feature. Und zwar hat er noch einen Hashtag mit dabei. Der Hashtag besagt Buidl, also das Hoddle auf Bild übertragen, also Biddle, a better future. Und das ist interessant, dass er halt Bitcoin-Mining aktiv als Municipal, also als Regionalregierung betreiben möchte, weil er daran glaubt oder weil die Regierung daran glaubt, dass es zu einer besseren Welt führt oder zu einer besseren Zukunft führt. Das ist schon eine ziemlich coole Angelegenheit.
Er ist spannend. Also ich finde, glaube ich, was man da auch immer bedenken muss, ist, dass natürlich für die Zentralbanker und die Zentralregierung schlecht ist Bitcoin, aber für die lokalen Politiker ist es natürlich genial, gut, weil wenn du sagst, du hast wirklich eine Möglichkeit, Businesses ranzuholen, ja, sei es jetzt Bitcoin-Businesses oder Bitcoin-Mining oder irgendwie Equipment und sonst was, und du bist dann nicht mehr so sehr auf das Geld vom Zentralbankdrucker angewiesen. Das heißt, du kannst dich da abhängig, also dieses, keine Ahnung, fuck you money und so, das gilt ja für die auch und nicht nur für
genau, die. Genau, du machst dich halt von den Föderationen halt ein bisschen mehr unabhängig oder von der,
genau.
Also als im Landkreis gehörst du einer Föderation an und der Föderation, von der machst du dich mehr abhängig, wirtschaftlich weniger abhängig, so nicht mehr abhängig. Du machst dich wirtschaftlich weniger abhängig, geldpolitisch weniger abhängig. Das ist natürlich schon eine geniale Sache. Aber können okay. Die auch schon Sets stacken? Set-Stacking genau. für Gemeinden.
So, dann kommen wir gleich zum Set-Stacken. Was ich in letzter Zeit ganz cool fand und gerade die News ist, glaube ich, rausgekommen, dass GetBitter jetzt wieder zurück auf dem Markt ist, vor 2 Tagen oder so. Hatte
aber in der Schweiz, verkündet? Nicht mehr in Holland, also nicht mehr in Niederlanden.
Ah, so, jetzt sind sie alle in der Schweiz. Ne?
Alle in der Schweiz. Scheint wohl echt Vorteile zu haben.
Ja, es ist die einzige Jurisdiktion, wo es irgendwo möglich ist, relativ einfach das aufzubauen und dass du komplett von regulatorischen Hürden überschüttet wirst. Ja.
Jetzt haben wir Relay, jetzt haben wir GetBitter und Pocket Bitcoin ist ja jetzt auch in der Schweiz gestartet und die werden bald nach Deutschland kommen. Das heißt, du hast jetzt drei Optionen, die du nutzen kannst. Weil die Jungs von Pocket Bitcoin waren ja letztens im Clubhaus. Patrick, du warst, glaube ich, auch dabei. War ein ganz nettes Gespräch, muss ich sagen.
Ja.
Man hat einige Informationen mitgenommen. Zum Beispiel, ihr könnt bei Pocket Bitcoin halt direkt auf eure Hardware-Wallet oder auf eine andere Wallet das draufpacken. Ich würde es ja eher so machen, dass ich es erstmal auf eine andere Wallet packe. Irgendeine, die man kontrolliert und dann praktisch durch einen Mixer und dann auf die Hardware-Wallet, weil die Jungs wissen natürlich euren Namen und die haben auch ein bisschen was erzählt über die Regulierung, dass sie die ganzen Informationen ja praktisch dadurch bekommen. Also wenn ihr halt von Deutschland eine Transaktion auf deren Konto macht, dann sehen die natürlich, woher das kommt, sehen euren Namen und so weiter. Darum heißt es ja auch KYC-Light. Ne? Aber ihr müsst auch hier nicht mehr wie bei Relay sagen, ich schicke jetzt 100 Euro, sondern ihr müsst einfach nur sagen, ihr wollt was kaufen, meldet es praktisch dann an und verifiziert euer Konto, sodass die halt wissen, okay, das ist eures. Und dann schicken die es einfach drauf. Je nachdem, was ihr da hinschickt, kriegt ihr das dann. Ob 100 Euro, 50 Euro, da seid ihr halt flexibel. Das hat mir auch immer ein bisschen genervt, dass ihr genau die Summe immer schicken müsst, die ihr da angegeben habt. Ne? Ja, da bin ich gespannt und ich glaube auch, dass es jetzt da Konkurrenz geben wird. Und das ist ja immer gut für den Preis.
Ja, es sind echt viele Dienste, die jetzt da am Entstehen sind. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es noch 10 weitere Dienste, die da gerade in der Planung sind und noch nicht gelauncht sind. Ich glaube, das ist bei den Diensten auch ein bisschen schwierig, weil die Regulatorik das ganze Thema, das sowas zu launchen, natürlich unglaublich schwierig macht.
Ja, also ein Thema. Ja.
Ja. Aber wir sehen auch, dass es halt außerhalb von dem Bitcoin-Space sich im typischen Fintech-Markt ja auch in die Richtung entwickelt, weil die leiden unter den gleichen Regulatoriken, haben da meistens schon Banking-Partner gefunden, sind da meistens schon ein Stück weiter als die Bitcoin-Apps. So wie zum Beispiel diese typischen Brokerage-Apps wie Trade Republic, wo letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, ich glaube Vivid Money oder so heißt diese Neobank, die fangen jetzt auch alle, ich glaube das N26 ist auch nur eine Frage der Zeit, bis die auch Bitcoin drin haben. Also ich glaube, die Möglichkeiten an Bitcoin ranzukommen, werden in den nächsten paar Jahren massiv zunehmen und dann gibt es keine Ausrede mehr für irgendwen, dass es so schwer ist, Bitcoin zu kaufen.
Auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt mal, also ich finde es ja super, dass es diese Apps gibt, aber jetzt zum Beispiel Trade Republic oder so, ich glaube, das ist halt nicht das Richtige für die Jungs, die uns zuhören. Ja, also das ist ja immer so bei diesen ganzen Apps, dann heißt es halt, ja, du kannst kaufen und dann kannst du nicht mal auf deine Wallet schicken und der ganze Dreck. Da bin ich kein großer Fan davon und ich muss auch wirklich sagen, ich habe super Erfahrungen gemacht mit GetBitter und Relay und jetzt auch Pocket Bitcoin wird mit Sicherheit super, dass die Leute, denen ich das empfehle, die kriegen halt schon das Mindset. Ne? Die haben schon ihre 24 Wörter und die machen sich Gedanken drüber, wo schreibe ich sie auf. Stattdessen hast du die Leute, die irgendwie bei Coinbase sind oder an der Stuttgarter Börse, da kenne ich auch welche, die an der Stuttgarter Börse Bitcoins haben. Mhm. Ich meine, die machen sich
da auch direkt Shitcoins kaufen, ne?
Ja, direkt Shitcoins und Ripple und den ganzen Dreck. Und da finde ich das einfach super, dass du solche Jungs hast und auch alle drei Firmen, würde ich sagen, sind auch Leute, die dazu stehen und die Bitcoin-only sind alle drei. Bin da voll der Fan davon. Und ich empfehle auch nichts anderes, weil die Leute einfach nur Mist bauen dann.
Ja.
Da musst du voll sich selber schützen.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, genau diese Dienste zu promoten, weil ich meine, gerade so wie Stuttgarter Börse und Trade Republic und wie sie alle heißen, die werden natürlich in der Mainstream-Masse ankommen und die werden den Mainstream mitnehmen und wir sollten schauen, dass wir möglichst viele Leute vorher zu den richtig guten Bitcoin-Apps verweisen.
Okay, definitiv. Also, Nächster Punkt.
Ja, ja, Kunst und Versteigerung, mein Lieblingsthema. Wir haben es schon ein paar Mal gehabt. Scarcity, der eine oder andere kann sich vielleicht erinnern. Und zwar geschrieben scare.city, ist eine Plattform für die Versteigerung von Kunst, wo man Bitcoin-Kunst sozusagen ersteigern kann mit Satoshis, also über Lightning-Zahlungen. Du machst sozusagen eine Anzahlung über Lightning als Beat, als Bieter. Und wenn du dann einen Zuschlag bekommst, dann musst du den Rest dann per On-Chain-Zahlung zahlen oder je nachdem, wie viel das ist. Und jetzt wurde gestern, eine neue Versteigerung abgeschlossen sozusagen. Und zwar eine Running Bitcoin Sculpture, eine Skulptur, wo so ein laufender Bitcoin ist. Und das Ganze ist halt in Gedenken an Hal Finney zu seinem 65. Geburtstag. Insgesamt wurde die Figur für 24 Millionen Satoshis versteigert und 50% davon gehen an die IIS-Forschung.
Cool. So, bin ich wieder als Punkt dran, oder? Daniel, oder war es das
mit der Kunst? Ja, das war es soweit mit der Kunst. Also ansonsten, ich beobachte immer, was so bei Scarcity noch alles kommt. Ich habe auch noch so ein Bild hier, was ich immer überlege zu versteigern. Das ist ein Bild, was meine Mom gemalt hat, wo so ein Bulle drauf ist, der ein Bitcoin umhängen hat. Und ja, irgendwie leider öffnen die sich noch nicht für den allgemeinen Bitcoiner. Es muss halt schon jemand sein, der extrem berühmt ist, oder es muss irgendwie ein ganz spezielles Projekt sein. Die Mama von so einem 21-Bitcoin-Podcast-Host reicht da nicht aus als Künstler momentan. Aber ich hoffe, das kommt noch.
Unglaublich, der Daniel verkauft sogar die Bilder von seiner Mutter. Nur fürs Herz.
Versteigern. Ja, das wären tatsächlich ihre ersten Satoshis. Deswegen, also ich will das Projekt irgendwann jetzt zum nächsten Mal angehen.
Okay.
Dass sie endlich mal Satoshis hat.
So gut. Ich habe was Tolles gefunden. Die Woche, glaube ich, unser Freund Michael Seemann, also der deutsche Michael Saylor, der ja Mining Farmen bombardieren will in China und auch sonst überall, die haben sich über Bitcoin unterhalten und da habe ich zwei Sachen rausgeschnitten. Also ich habe mir nur die ersten 10 Minuten angehört. Mehr konnte ich nicht. Das habe ich einfach nicht gepackt. Aber ich spiele es mal ganz kurz.
Weil er nämlich doch nicht der deutsche Michael Saylor ist. Ne?
Ja. Genau das Gegenteil. Ich spiele es mal kurz ab.
Über dieses Pump-and-Dump-Scheme von Tezos allgemein. Und das hatten wir auch schon mal angesprochen, ne? Irgendwie in irgendeinem Podcast. Aber es ist einfach, also
Tezos, du meinst Tether?
Nee, Quatsch, was man, Tether, ja genau, Tether, ja, doch, Tether, ja. Tether, Tenos, wie komme ich jetzt auf Tenos?
Nicht, dass wir jetzt hier wieder eine Stunde lang so tun, als würden wir Ahnung haben und am Ende stellt sich raus, dass wir die ganze Zeit den falschen Namen gesagt haben.
Voll, war nicht die Firma, die Firma, die...
Ja, das sind so, die haben natürlich, ich sag mal, viel Meinung, wenig Wissen, das ist so typisch und... Die haben sich dann natürlich über Tether unterhalten und das halt der ganze, ja, keine Ahnung, der ganze Space wahrscheinlich mit Tether hochgepumpt wurde und Tether so ein Scam.
Das ging die ganze Stunde so. Achso, du hast nur 10 Minuten gehört.
Nee, ich habe nur 10 Minuten. Ich fand mir den Scheiß dann nicht. Später ging es da wahrscheinlich um Mining und Boilsy Ocean und so weiter. Kann ich mir gut vorstellen.
Jetzt musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Wer ist denn eigentlich nochmal der Michael Seemann? Wo kommt der her? Was macht er?
Ja, das ist so ein Voker-Typ halt, so ein
Voker-Typ, okay.
Ja, der glaube ich 2011 Bitcoin entdeckt hat, aber weil er halt so links ist und dann war es doch nicht das Richtige und überhaupt, das braucht ja Energie und so und dann hat er keine gekauft und ich glaube, das Problem ist halt, wenn du schon 2011 oder 12 mit Bitcoin in Kontakt kommst und du hast keine, dann wirst du halt richtig salty. Ja? Und dann endet es halt dann so, dass du irgendwie Mining-Farmen bombardieren willst. Weil es einfach innerlich fertig macht.
Mit Atombomben.
Ja. Am besten. Und der war der Typ, der einen Coinspondent ja als Trottel beschimpft hat auf Twitter.
Was?
Was ich halt okay, schon krass finde, weil der Coinspondent halt so der netteste Typ auf Twitter ist. Aber ich habe noch einen zweiten Ausschnitt mit den Jungs. Das sind ja zwei und jetzt hören wir uns den zweiten an, und zwar machen sie sich über uns lustig und über das ganze Tether-Zeug und ich spiele es mal ganz ab.
Genau. Was sehr lustig ist, weil ja diese ganze Krypto, ich vertraue der Mathematik, Fiat, das ist ja auch immer diese Rede von Fiat, dieses Fiat-Geld ist Werte-Geld, weil man es erzeugt und sowas. Und dann sagst du, aber was ist mit Tether? Ja, vertraust du den etwa nicht?
Vertrauen wir Tether nicht, oder? Vertraut ihr den nicht?
Vertrauen Tether, hallo? Wie kannst du denen nicht vertrauen?
Ja, das ist doch eine super Firma, natürlich vertrauen wir denen. Deshalb haben wir ja so wahnsinnig viele. Patrick, vertraust du denen nicht?
Ja, nee, würde ich jetzt nicht sagen.
Ich weiß gar nicht, wie
der da. Ich habe, glaube ich, noch nie Tether gehalten.
Ja, ich auch nicht. Ich habe es mal ganz kurz ausprobiert, wie das so ist, damit man weiß, wie es funktioniert. Ne? Aber ich wüsste gar keinen Anwendungsfall, wofür ich das Zeug brauche. Ja. Aber die zwei sind natürlich, die sind halt der Meinung, dass Tether halt, der einzige Grund, warum Bitcoin überhaupt steigt, ist, weil diese Tether aus dem Nichts gedruckt werden. Das ist so ihre Meinung und da sind sie natürlich viel, viel cleverer wie wir.
Ja, sie sind nahe dran, also mit es wird viel gedruckt, ist schon mal nah dran.
Stimmt.
Ja, sie haben fast die Hälfte des Weges sind sie gegangen. Sind eigentlich die nicht jetzt auch wirklich verifiziert worden oder Coinbase hat sie sogar aufgenommen, oder? Tether.
Ja, genau. Du kannst jetzt auf Coinbase Tether kaufen, ja. Also es scheint sich weiter durchzusetzen. Die sind ja, glaube ich, wie viel haben die jetzt? 50 Milliarden Dollar oder so, glaube ich, in Umlauf. Also ist schon sehr beachtlich, wenn man bedenkt, dass die meisten Tether ja nicht da sind, um rumzuliegen, sondern um bewegt zu werden. Da geht schon ordentlich Volumen durch. Ne?
Aber ich habe ja gesehen, die werden auch viel bewegt. Allein OTC-Desk in Moskau bewegt 30 Millionen Tether am Tag. Ja? Und was da gemacht wird, ist, die kommen ja nicht an Dollar. Das ist schwierig für die Chinesen und für die Russen auch. Und also nicht nur wegen den Amis, sondern auch im eigenen Land halt Kapitalverkehrskontrollen und so weiter. Was die halt machen, ist, die benutzen den Tether, um Exposure zum Dollar zu bekommen und da den Handel zwischen den Ländern anzutreiben. Ja, weil die Russen sind ja irgendwie auch vom Dollar ein bisschen abgekoppelt worden oder versuchen sich auch davon zu befreien. Aber für den Handel benutzen die anscheinend diese synthetischen Dollars wie den Tether und so. Das muss anscheinend ein ganz großes Feld sein weltweit. Also nicht nur für Crypto-Trader auf irgendwelchen Exchanges.
Also, du meinst für Arbitragehändler, ne? Die dann quasi die Preisunterschiede zwischen Kryptobörsen aus. Also ich meine, gut, der klassische Daytrader, für die ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn sie keine direkte Fiat-Exposure haben wollen oder vielleicht auf einem KYC-free Exchange traden wollen, beziehungsweise oder vor allem halt auf den ganzen DeFi-Exchanges, ne, wo du halt kein KYC machen musst, kannst halt nur mit Chaser machen.
Ja, aber auch außerhalb des Bitcoin- und Crypto-Spaces, um einfach Handel zwischen verschiedenen Ländern in Dollar abzuwickeln. Du kommst ja nicht so einfach an Dollar. Die Chinesen, das ist ja für die sozusagen gesperrt. Ich glaube, die kriegen irgendwie nur 50.000 Dollar pro Person oder so. Sie haben ja viele Kapitalverkehrskontrollen da und jetzt stell dir vor, du kannst von Moskau jetzt auf irgendeine Exchange in China schicken und dort wechselst halt die Tether in Yuan oder was auch immer. Also ich habe mal von einem gehört, der gesagt, 50% der Tether werden überhaupt nicht für Bitcoin oder Krypto verwendet, sondern als Dollar halt, um an Dollar zu kommen.
Ja, aber macht ja auch extrem Sinn. Also es ist schneller, es ist effizienter, es ist selber verwahrbar und so weiter. Es hat halt nur ein Problem, es ist vollkommen zentralisiert. Das heißt also, wenn man die Möglichkeit hat, Bitcoin zu nutzen, wird es sich wahrscheinlich auf Dauer durchsetzen, weil ich glaube halt, dass bei Tether das nicht geduldet wird, wenn es zu groß wird. Ja, wenn es ein bisschen kleiner ist, ja, okay, aber Tether können sie halt abschalten, Bitcoin nicht.
Vertraust du Tether nicht? Patrick, vertraust du denen nicht? Vertrau in die Mathematik.
Ich vertraue niemanden.
Ja, das sind halt so Spezialisten, die halt meinen, sie haben die Weisheit gefressen. Und ja. Oder sind die einfach nur salty? Was meint ihr? Sind die einfach nur fertig, weil sie halt 2011 keine Bitcoins gekauft haben?
Ich, ehrlich gesagt, ist mir das auch völlig egal. Also ich schaue mir halt an, was haben die für Argumente, warum die jetzt schlecht sind, ist, warum die jetzt die schlechte Argumente bringen, ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Also da gibt es ja viele verschiedene Gründe. Manche haben einfach eine mentale Blockade, manche haben einfach, wollen einfach nicht akzeptieren, dass vielleicht das, so wie es jetzt ist, nicht das Richtige ist. Haben einfach ein anderes Weltbild, wollen einfach nicht einsehen, dass vielleicht doch individuelle Freiheit dann so besser ist als komplett staatliche Kontrolle und so weiter. Dann wehrt man sich eben massiv dagegen, aber es ist schwierig, da kann man nur mutmaßen und ich denke, man sollte sich einfach auf die Argumente konzentrieren und dann, wenn man zu viel Zeit damit verwendet, herauszufinden, warum jetzt jemand eine bestimmte Meinung hat, ist, glaube ich, schwierig.
Aber ich glaube auch, Markus, du hast irgendwie so ein bisschen mit dem Michael Seemann, hast du es so ein bisschen, ne?
Ja, irgendeinen bunten Punkt erwischt er bei Markus. Ja. Ich weiß auch nicht, warum er ihn in jede Folge wieder reinbringen will.
Du, ja, weil der Typ heißt
das Neueste vom Seemann.
Wer war das noch?
Weil der Typ halt so, das ist so wirklich das perfekte Beispiel eines deutschen woken Besserwissers, der am liebsten alle einsperren will, der ist für Lockdown, der will Krypto verbieten, der will
Bitcoins denkt dabei, er macht die Welt zum besseren Ort.
Ja, und er ist dann der Gute, weißt du? Er ist ja praktisch der Typ, der die Welt retten will und so und will dann, ja, das, der merkt gar nicht, dass er sich widerspricht, ne, indem er halt fordert, hier Mining Farm zu bombardieren. Also das ist so für mich, der spiegelt perfekt diese Gesellschaftsschicht wieder.
Na, schauen wir mal, was in den nächsten Wochen noch so von ihm kommt.
Okay, dann haben wir noch einen Punkt und zwar erklärt Jack Dorsey hier, fand ich ganz interessant, warum wir noch kein Cash App in Europa oder in Deutschland haben. Ja, ich spiele mal den Clip kurz ab. Fand ich ganz interessant.
Short-term plans and the longer-term plans. The short-term plans is we as a company cannot act like an internet company. An internet company can launch something and publish a website or publish an app and the whole world can use it. We have to go market by market, have a relationship with the bank, have a relationship with the regulators, change our entire flow for all these different markets. It took us like 9 months to open in this country, even though we had all the technology built. It took us almost a year and a half to open in Japan because we were the first time you could actually accept credit cards without doing an in-person government visit. Australia took 2 years because we found out that the banks also make point-of-sale systems and they didn't want us in the market, so they pushed the regulators to keep us out. So, like, it's just a mess. So on the short term, we have to conserve our resources and go market by market by market by market and do all these trade-offs around, like, what is the benefit? And the only rubric we used is what are the biggest economies?
Okay, jetzt.
So we started with the U.S., skip China. Went to Japan, went to Australia and tried to get, we thought we were smart by trying to get in the EU through England, and then that whole now we have to go back to the EU and go through Paris or France or Spain. So that, for a payments company, it kind of sucks because it's just like a, it's a crazy slow process.
Kind of sucks.
Something like Bitcoin changes this completely. Because if the world has one currency, you don't have to go market by market by market. You can actually launch something and the whole world could potentially use the same thing. So for the long term, that's why we're pushing so much on Bitcoin and in crypto, is like we need to see this as a currency. We need to see this as a global currency. Because it solves a bunch of our needs. It's also what the internet wants.
Man merkt halt, ich habe mich auch schon gewundert, warum ist Cash App noch nicht da? Ja, die Amerikaner erzählen seit Jahren von Cash App und wir haben es nicht. Aber es scheint so zu sein, dass er halt nicht unendlich Ressourcen hat und er muss sich halt einen Markt nach dem anderen nehmen und das dauert halt.
Ja, die Magie der Regulatorik macht es möglich.
Ja, vor allem, es ist halt
die kreativ krass. Schaffende
Magie. Du kommst halt echt nicht weiter. Ne? Also wenn der Markt gecaptured ist und abgekapselt ist durch die ganzen Währungen, das ist halt auch so eine Sache, die oft übersehen wird, dass halt einfach dadurch, dass ein bestimmter Markt einfach kleiner ist, dadurch, dass es eine bestimmte Währung gibt, musst du halt wirklich jedes Mal neu rein in den Markt und das ist wirklich nervig. Und Bitcoin hat halt das Potenzial, das komplett auf den Kopf zu stellen. Und da kommt jetzt ja von mehreren Seiten. Also kommt mit Strike, mit Lightning Network, Tether haben wir genannt, dann zentralisierte Apps, die Bitcoin einsetzen und so weiter. Also da kommt einiges.
Jo, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über zu den Tech-News. Da haben wir nämlich noch ein paar News. Und zwar starten wir mal mit dem Thema RGB. Da hat sich wieder mal was getan und der Patrick Reipert hier ist da up to date und bringt uns mal auf den neuesten Stand.
Ich finde es immer sehr erfrischend, bei den Dev-Calls zuzugucken. Die halten ihre Entwickler-Meetings ja öffentlich ab. Die Recordings sind auch in dem GitHub verlinkt. Und da werden immer sehr krasse Neuigkeiten vorgestellt. Auch dieses radikale Mindset, dass sie sagen, ja, das ist nicht einfach. Das ist auch nicht leicht zu bedienen. Das ist aber völlig egal, weil es ist für die Hardcore-Leute. Und die zeigen, dass man letztlich auf Bitcoin eigentlich alles machen kann, wo andere Shitcoins für erfinden, Shitcoins für brauchen, quasi einen kompletten DEX auf Lightning und Bitcoin abzubilden, Digital Asset Management auf Bitcoin und Lightning abzubilden. Der Zustand ist halt im Moment so, dass man zwar Assets issuen kann, aber es keine GUI gibt, um sie zu verschicken, aber auf der Kommandozeile geht es schon, wenn man Glück hat. Und
wieso, wenn man Glück hat?
Es funktioniert noch, nicht immer. Oder es was? Gibt noch Bugs. Okay. Aber es ist beeindruckend, wie schnell die sind und wie viel Fortschritt die machen. Und wer das tiefen Know-how hat und auch Lust hat, sich da festzubeißen, finde ich, sollte mal auf jeden Fall in dieses Repo reinschauen und sich sowohl die RGB-Nodes mal anschauen und auch in die MyCitadel-App mal reinschauen. Ja.
Die MyCitadel-App ist das erste Interface, mit dem man dann Colored Coins, also Colored Satoshis auf Lightning-Netzwerk verwenden kann. Ne?
Genau, die dedizierte.
Aber das ist ja dann doch schon eine App und keine Kommandozeile mehr.
Ja, es ist ein Framework. Also es kommt auch ein Node gebundelt, es kommt ein gepatchter LND gebundelt.
Okay. Ja.
Wäre auch mal ein YouTube-Tutorial wert.
Da haben wir direkt schon das zweite. Markus schreibt fleißig mit, wenn ihr das erzählen könnt.
Es läuft, läuft. Kanal wird voll.
Und eben dieses unglaublich inspirierende Mindset von den Projekttreibern. Diese radikale, digitale und finanzielle Self-Sovereignty, die da mitschwingt. Das Free AI Manifesto. Also ich finde das Mindset auch faszinierend.
Sehr cool. Was mich interessieren würde, ist, was schätzt du, wie lange wird es noch dauern, bis ein einigermaßen vernünftiges User-Interface zur Verfügung steht, mit dem man wirklich auch Transaktionen machen kann?
Das, denke ich mal, wird relativ schnell gehen. Die Frage ist halt, okay. Was ist vernünftig? Also für mich ist eine Shell einfach total gut und vernünftig.
Für mich nicht.
Man lädt sich es aus dem App Store runter und kann damit spielen. Wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Da sagen sie auch ganz klar, das machen bitte andere. Wir kümmern uns um die Hardcore-Matte. Und genau.
Macht Sinn. Meister, ich bin schon sehr gespannt, was da noch kommen wird. Weil das ist tatsächlich, also viele, also ich würde jetzt nicht Ethereum-Killer sagen, aber es ist tatsächlich für viele Use-Cases, vor allem im DAO-Umfeld, also dezentrale autonome Organisationen oder DEX, ja, also dezentrale Exchanges, wie du gesagt hast, ist das natürlich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ja, dann gibt es bei C-Lightning neues Plugin. Wer hat das eingetragen?
Ich habe das eingetragen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was es ist. War mir am Anfang sicher, was es war, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ich dachte eigentlich, das wäre das Messaging, das Messaging-Plugin, wo auch die letztens drüber geredet haben, dass man halt da Nachrichten schicken kann, so wie bei Sphinx, ohne dass man irgendwas zahlen muss, aber jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das stimmt. Gehen wir auf den nächsten Punkt.
Also, ihr werdet auch keinen Link dazu finden in den Shownotes.
Ich muss vielleicht, wenn ich es mir anschaue und das stimmt dann doch, dann vielleicht.
Ja, ansonsten ist Blue Wallet Version 6.1 rausgekommen. Genau, da ist jetzt Tor-Support mit drin. Und was gibt es noch? Achso, Shamir Secret Sharing wird jetzt unterstützt. Ziemlich cool. Und Mempool Space ist der Haupt-Block-Explorer, der als Link hinterlegt ist, was auch echt cool ist. Dann Spectre DIY ist die Version 1.5.3 rausgekommen. Gab es ein paar, achso, sorry, ganz wichtig hier zu unterscheiden, weil es gibt Spectre DIY und es gibt Spectre Desktop. Spectre DIY ist die Hardware-Wallet, die ihr euch selbst zusammenbauen könnt. Dafür braucht ihr nur so ein
Developer-Board.
Developer-Board, das gibt es irgendwie überall zu kaufen. Ich glaube, 60 Euro oder sowas, 50 Euro kostet es. Und dann könnt ihr euch da noch so einen QR-Code-Scanner noch besorgen. Der kostet, glaube ich, 20 Euro oder sowas. Und dann hat man damit eigentlich eine vollwertige AirGapped-Hardware-Wallet, wenn man dort Spectre DIY-Firmware drauf spielt. Die könnt ihr nämlich ganz einfach dann auf das Developer-Board draufspielen, habt dann die volle Funktionsfähigkeit, natürlich ohne Secure Element. Wenn ihr ein Secure Element braucht, dann müsst ihr auf die nächste Charge warten, die dann irgendwann von Spectre auch wieder zur Verfügung gestellt wird von den Shields. Da ist dann so ein Chipkarten-Slot mit drin und auf der Chipkarte ist dann das Secure Element drauf. Funktioniert also auch, aber da braucht man dann die Spezialhardware von Spectre dafür. Auf jeden Fall in der neuen Version, die ich wirklich jedem empfehlen kann, der mal ein bisschen mit Hardware-Wallet rumspielen möchte, sich genau mit Spectre DIY zu beschäftigen, weil da kommt man nämlich wirklich bis in die kleinsten Details rein und kann wirklich fast alles konfigurieren. Und bei jedem Release kommen neue Funktionen hinzu. Und unter anderem kann man jetzt hier für die Kommunikationschannel unterschiedliche Settings machen. Man kann den X-Pop auch auf die SD-Karte exportieren, anstatt nur per QR-Code darzustellen. Und jede Menge Bugs, die noch gefixt wurden. Genau, das waren soweit jetzt mal die Tech-News. Wir haben sie extra ein bisschen reduziert, wie ihr merkt. Weil wir könnten natürlich sonst die ganzen Versionen wieder runterrattern. Aber wenn ihr das gerne möchtet, sagt uns Bescheid.
Nee, wir haben heute keine Zeit dafür.
Also, heute ausnahmsweise nicht. Aber demnächst wieder. Ja.
Ja gut, auf jeden Fall.
Folge 82, ne?
Ja, also jetzt fehlt noch eine Sache, nämlich Podcast bewerten natürlich, ja. iTunes genau. Und so weiter. Alles unter 5 Sterne lassen wir nicht gelten, ja.
Das kommen wir euch persönlich
keine gute zu. Note, ja, wenn das rauskommt.
Das war. Wir finden euch.
Wir finden euch. Richtig.
Wir wissen, also, wo ihr wohnt.
Wir wissen, wo eure Not wohnt. Richtig, richtig.
Genau.
Genau.
Und 21 beim Checkout eingeben auf Shift Crypto für die Bitbox-Only Edition. 21 auch funktioniert auch als richtig. Formel. Und es aber gibt auch nicht die 21 als Zahl eintragen.
Richtig. Und es gibt auch keinen Grund, keine Bitbox zu kaufen. Also wenn jemand einen kennen sollte, kann er sich bei mir melden. Also ich kenne keinen.
Das würde mich auch mal interessieren, ob es da wirklich einen guten Grund für gibt, ja. Sehr gut. Ja, in dem Sinne, einen schönen Abend bzw. einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Und lasst schön eure Notes laufen, Backups verschlüsseln und das Wichtigste natürlich, Satoshis stapeln.
Okay, ciao, ciao. Und dann packe ich mal das Outro. Let's go.
You mentioned something about Schnorr and Taproot. What are your thoughts about this update to Bitcoin in terms of its promise to improve privacy and scaling and so on? And what other things are you interested, excited about in terms of the development of Bitcoin?
Schnorr and Taproot, that's the first new protocol upgrade since SegWit in 2017, which was what laid the groundwork for Lightning to be developed, basically. And Schnorr Taproot is really the first protocol change in three, almost 4 years now. So we're very excited about it.
Is there something interesting to say technically about what are the things it's actually going to improve? And maybe on the politics side.
Yeah, I mean, it's a huge deal because the last time we tried to make a change to the protocol, we had a whole civil war over it. And it was incredibly difficult to get SegWit activated in 2017. And it took all this brinksmanship and threats and all these campaigns. And it was this whole thing. luckily, I think things have quieted down and there's much more consensus that Schnorr Taproot is a good change to Bitcoin and everyone generally supports it. But everyone kind of has PTSD over the last time when we tried to change Bitcoin. And so we're sort of really dithering over how we actually want to implement it. So it's taking forever because we're trying to set the protocol for how do you change Bitcoin itself. And that all of our assumptions went out the window last time. So we're trying to reset and decide what is a legitimate way to institute a change to Bitcoin. So that's actually the big question right now. It's not, should we implement these changes? We basically all agree that we should. It's a meta question is, what's the valid way to implement new changes to Bitcoin? What's a way that is scalable in the long term and will last and people will consider credible, even if this one isn't controversial at all? So that's where we're at. We're basically debating over how do we implement this change that we all want, to get a feeling of how slow Bitcoin governance is and how deliberate it is. Everybody collectively wants the change, but we haven't fully agreed on how we're going to put it into Bitcoin.